Lisa, auf einer Skala von 1 bis 10, als wie realistisch siehst du die Liebe für immer an?
Realistisch.
Na, wie viel Wahrheit steckt darin? Gibt es das?
Ich sage eine 9.
Eine 9? Also du bist schon...
Ich bin dafür.
Wahnsinnig optimistisch.
Yes. Und du?
Ich glaube, ich gehe mit einer 7,5.
Okay, nicht schlecht. Ich hätte was anderes gedacht.
Ja?
Emmy, können wir starten?
Wir können loslegen.
Drahtseilakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an?
Cheers! Cheers.
Hallihallo zurück.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast. Für euch am heutigen Tage hinter den beiden Mikrofonen Liz und auch meine Wenigkeit
MCMs. Hallöchen, liebe Drahtis, zur 54. Folge unseres Podcasts.
Klingt gar nicht so toll, wie ich dachte.
Was?
54.
Wie soll sie denn klingen?
Na, das ist keine schöne Zahl. Kennst du nicht, es gibt so Zahlen, die sind irgendwie, sind ein bisschen mau.
Ja, das kenne ich im Schreiben.
Ja,
kennst du das?
Auch,
was
ja.
ist deine Lieblingszahl im Schreiben?
Meine Lieblingszahl zu schreiben?
Das ist schon die random Frage.
Eine 3.
Eine 3?
Eine 3, weil da kann man so schöne Bubbel machen. Weißt du, was ich gar nicht mag? Eine 2. Weil die kann richtig gut gelingen,
ja.
die kann aber auch völlig in die Hose
ja.
gehen.
Ja.
Was ist denn deine Lieblingszahl beim Schreiben?
Eine 8, finde ich, läuft.
Ja.
Und eine 9, weil da mache ich immer gerne unten den Haken, den kennst du ja von
ja,
mir.
Ja, aber dein Haken sieht dann aus wie ein G. Das finde ich nämlich nicht so schön.
Eine 7 finde ich auch nicht schlecht. Ich merke das immer beim Sudoku, welche 5 dauert mir meist immer zu lang.
Ach, da muss man sich auch so konzentrieren, damit die nicht misslingt, finde ich. Doch, man muss schon, das muss eine sehr akkurat ausgeführte
5 sein.
Ja.
Ja. Okay, Emmy, wir müssen uns ein bisschen sputen. Ich habe gleich einen Koronski-Monski-Test. Aber, Emmy, ich möchte dir an dieser Stelle sagen, ich freue mich auf den Tag. Wir haben zwar schon 14.50 Uhr am Sonntag, aber ich freue mich trotzdem auf den Tag. Wir bestellen heute Essen, du kommst mit zum Test.
Wir gucken einen tollen Tatort.
Wir gucken Tatort. Emmy und ich, oh Leute, Drahtis. Emmy und ich sind im Tatortfieber.
Ja.
Und tatsächlich gucken wir momentan Ludwigshafen am liebsten.
Mhm. Also falls da draußen jetzt jemand ist von euch, Drahtis, der auch gerne Tatort schaut, habt ihr einen Favoriten, also ein Favoritenteam?
Ja.
Falls ja, schreibt uns doch gerne mal. Wir würden uns da gerne mal austauschen.
Ja, an dieser Stelle... Lass uns das vermerken, ich vermerke mir das, dass wir dazu eine Insta-Story machen. Wir vergessen das jedes Mal. Da mache ich eine Fragebox, mache ich da. Alles klar, Fragebox, Tatort. Alles klar, ist vermerkt. Wie in so einer Arztpraxis. Dann, Emmy, kommen wir zur ersten Kategorie. Random Frage.
Magst du direkt beginnen?
Ja. Wenn dein letzter Tag wäre... Was würdest du zum letzten Mal im wahrsten Sinne des Wortes essen?
Was ich essen würde?
Also ein Gericht, was du nochmal essen darfst quasi.
Ich finde das richtig schwierig. Das ist wirklich sehr schwer.
Niemand hat gesagt, dass die Kategorie Random Frage
einfach
ein
werden würde.
Ist.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich würde... Auf jeden Fall gerne Schnitzel essen. Das muss ich jetzt hier so zugeben.
Aber Kalbschnitzel, ne? So ganz flach.
Eher ein Schweineschnitzel, glaube ich.
Okay.
Aber dann so schön frittiert, sodass es dann auch so ein bisschen Blasen schlägt in der Marinade.
Ja, halt ein Wiener Schnitzel.
Panade.
Was
Marinade.
Hast du da? Marinade? Nee, das ist was anderes.
Ich habe gerade überlegt... Man paniert es, das ist ja eine zugehörige Wort zu panieren. Ja, Panade ist mir nicht eingefallen. Dachte, nee, das kann es doch nicht heißen. Klingt
also,
ja völlig komisch. Und dazu, also entweder ich würde es bei Mama essen, dann gäbe es Stampfkartoffeln und Mischgemüse. Und wenn ich es auswärts essen würde, dann natürlich klassisch mit Pommes. Und ja, was gäbe es dazu? Wahrscheinlich so eine geile Champignon-Rahmsoße.
Ja.
Mm, dann könnten es auch Spätzle sein dazu.
Ja.
Aber hundertprozentig wäre es ein Schnitzel. Doch, doch. Und bei dir, Liesel?
Ah, Schnitzel wäre auch schon geil. Also ich glaube, so Nudelfraktion ist raus.
Ja, langweilig. Ja. Stell mal vor, Nudeln mit Tomatensauce. Wow.
Lasagne mache ich ja eine sehr, sehr gute selbst.
Mhm.
Ist aber auch fürs letzte Mal.
Hm. Meinst du? Ach, ich weiß nicht.
Also
hatte ich auch erst dran gedacht.
Vielleicht tatsächlich so ein Festessen, wie so Weihnachten oder so.
Mhm.
Jetzt ist es aber blöd, wenn ich mitten im Sommer meinen letzten Tag habe. Und dann Rouladen. Gibt es Rouladen mit Rotkohl und Klöße?
Ja, kann man schon essen,
kann man
auch
machen?
Im Sommer. Na doch.
Weil sowas, glaube ich, Schnitzel, ja, Schnitzel ist auch nice. Aber ja, ich glaube, ein paar Drahtis werden uns jetzt ein bisschen verfluchen, weil wir nicht vegan sind.
Oder vegetarisch zumindest. Magst du dann jetzt meine random Frage an dich gestellt bekommen?
Sehr, sehr gerne.
Also ich würde gern von dir wissen, Liesel, was ist das Beste am Älterwerden?
Da sage ich ganz klar Erfahrung.
Ja?
Nein. Ich glaube, am Älterwerden finde ich es toll, weil sich Sachen plötzlich fügen.
Mhm.
Also, dass zum Beispiel ich mein Studium beendet habe und jetzt sich die Kette fügt, dass ich dafür Abitur gemacht habe, dafür nach Berlin gekommen bin und so und sich verschiedene Sachen fügen oder man damalige PartnerInnen hatte und jetzt aber neun und wäre da aber nicht hingekommen und nichts passiert ohne Grund. Das ist meine Rede.
Ah, okay.
Mhm.
Aber finde ich toll.
Dass sich Sachen fügen.
Und ich finde auch die Begründung schön.
Ja. Mhm.
Ist ein toller Betrachtungswinkel.
Habe ich letztens einen Artikel für gofeminine.de geschrieben.
Naja, klar. Mhm.
Und du?
Ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, für mich ist das Beste daran, so ein bisschen gelassener zu werden mit der Erfahrung, die dann kommt. Also,
aber,
dass sich
ja,
einige Dinge lösen, wenn man älter wird oder auch vielleicht man sie einfach als nichtig betrachtet. Und vorher war das die Welt. Also du hattest ja vor 2-3 Jahren einen riesen Struggle mit Dingen und plötzlich merkst du, nee, es war gar nicht so relevant, weil alles fügt sich schon irgendwie.
Ich kann mir aber an dieser Stelle auch vorstellen, dass manche sagen würden, nee, ich habe eher das Gefühl, wenn ich älter werde, muss ich mehr Verantwortung tragen und habe deswegen mehr Probleme, die kommen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das manche sagen.
Ja, aber ich meinte es ja auch ein bisschen unter einem anderen Betrachtungswinkel. Sondern dass man dann merkt, dass Dinge, die auf einmal auftreten, nach 2-3 Jahren...
nichtig sind.
Ja, dass du denkst, war jetzt
die
auch nicht
Relevanz.
So schlimm. Also du hast am Anfang mega Angst, nach dem Abitur überhaupt einen Platz zu finden, vielleicht bei einem Studiengang eine Ausbildung zu finden, überhaupt dich zu entscheiden, was will ich machen. Und plötzlich fängst du an zu arbeiten und denkst, die Entscheidung hätte mir vielleicht erfallen müssen, weil, also hallo, das ist meine Berufung.
Ja.
So Dinge meine ich dann eher. Hm?
Schön, toll, toll, toll. Und genauso toll geht's weiter mit aus dem Nähkästchen.
Auch da würde ich sagen, du beginnst.
Ja, also ich habe 2 Sachen.
Mhm.
Emmy, ich war auf Instagram unterwegs und da habe ich eine Werbung bekommen und ich dachte, ich falle vom Stuhl. Pass auf. In Berlin ist Wohnungsmangel.
Mhm.
Verstehe ich. Aber auch in Deutschland vielleicht. Und natürlich werden die Wohnungen immer kleiner vielleicht gebaut, sodass man keine Badewanne hat. Ne?
Ja.
So. Und dieses Produkt, ich werde es nicht nennen, weil ich werde dafür ja auch nicht bezahlt.
Natürlich
ist
nicht.
Ist quasi eine Badewanne, die man sich aufblasen kann und in den Raum stellen kann. So, und was sagst du? Ich habe es gesehen, das Produkt, und dachte, wo lässt man das Wasser dann raus? Also es gibt einen Schlauch, wo man das Wasser reinlassen kann. Wir könnten uns jetzt hier, wo wir sitzen, eine Badewanne hinstellen.
Würde ich niemals machen.
Das ist halt dann aus so einem Material wie
ja, aber
so eine
Luftmatratze. Ja, aber es ist ja auch völlig gefährlich, wenn da irgendwas kaputt geht, irgendwie was überschwappt, dann hast du direkt einen Wasserschaden in deiner Wohnung und ziehst noch die Nachbarn oder Untermieter mit rein. Nee, und
so.
Ja, wo kommt das Wasser dann hin? Und warum sollte ich Lust darauf haben, mitten in meinem Wohnzimmer zu baden?
Naja, also sie haben da ein paar Produktfotos gehabt, dass das natürlich ideal ist für so Duschen, wo so ein Glas ist, aber quasi einen Platz für eine Badewanne hat.
Ja.
Sieht so ein bisschen aus, als hätte da eine Badewanne gestanden Und daraus wurde jetzt aber eine Dusche gemacht.
Okay.
Und da rein stellt man das quasi.
Ja, das ist in Ordnung.
Aber da gab es auch Bilder, dass sich Leute das in den Garten gestellt haben oder auf dem Balkon. Und dann sag
aber dann
ich
ist
mir,
es ja eher poolähnlich. Dann kann man es ja auch wieder als Pool benutzen und das ist ja wieder cool. Das
ja,
gibt's
und
ja
deswegen
schon.
Weiß ich nicht, warum sie es als Mini-Badewanne verkaufen, obwohl es einfach ein kleiner Swimmingpool ist.
Ja, ich glaube, es ist auch einfach so ein Gadget-Ding, was die Welt nicht braucht.
Ich zeig's dir mal nachher.
Ne? Ja.
Also würdest du dir das nicht bestellen?
Natürlich nicht.
Was meinst du denn, wie teuer das ist?
Sind wir hier bei Hot oder Schrott gerade? Kann ich es nachher auch noch testen?
Ja, klar.
Ich würde sagen, der Preis für so ein Ding ist bestimmt 49,99.
Nee,
weniger?
180 Euro.
Was? Niemals nein. Also wirklich gar nicht, leider gar nicht.
Okay, also brauche ich dir nicht die Frage stellen, ob du dir das bestellen würdest.
Nein.
Okay. Die zweite Sache ist, ich habe ja in den letzten Tagen ein bisschen Probleme mit meiner Nase. Nasenbluten nennt sich das Problem.
Stets und ständig.
Und Drahtis, ihr müsst euch das so vorstellen, dass da nicht nur ein Tropfen rauskommt, sondern es fließt. Also es fließt wirklich. Emmy und ich saßen mal eine halbe Stunde im Bad, weil es nicht besser wurde und nicht aufhörte. Emmy war kurz davor, den Rettungswagen zu rufen.
Ja,
aber
kein Spaß.
Dann,
das kann ja auch mal ungut enden. Und du hast ja auch gesagt, oh, ich glaube, mir wird schon ein bisschen schwindelig. Da gingen die Alarmglocken aber an.
Ja, aber ich habe das dann nur phasenweise und gerade ist wieder so eine Phase. Ich habe ein bisschen Schiss gleich vor dem Corona-Test, muss ich ganz ehrlich sagen. Stell dir mal vor, die sagt da, alles klar, sie haben Nase ausgewählt, weil Rachen mache ich nicht. Rachen ist, nee. M-m. So, und dann wähle ich die Nase. Sie sagt, alles klar, 5, 4, 3, 2.
Und es fängt an.
Und es fängt an. Weil die Zähne immer so niedlich runter bei dem Corona-Test.
Ja, das wäre natürlich äußerst ungünstig.
Stell dir mal vor, da kommt denn so ein Schwall an Blut.
Aber ich glaube, dass sie sowas auch bestimmt schon erlebt hat.
Ja, glaube ich auch.
Also die dort vor Ort haben
und
das
ich habe natürlich
erlebt.
Angst, es ist ein bisschen entzündet, da bin ich ganz ehrlich. Und ich habe auch schon gehört, dass teilweise das sehr unangenehm ist, wenn das Stäbchen rausgezogen wird und da hängen halt Schnodder, Blut etc.
Problem.
pp. Vielleicht auch eine Pizzapackung von letzter Woche, sowas hängt da dran.
Ja, es ist nicht so appetitlich. Also da wir ja auch auf Arbeit ziemlich viele Corona-Tests haben, und zwar die PCR-Tests, und die steckt man ja auch gefühlt bis ins Gehirn hinein. Und dann denkt man manchmal auch so, eieiei, entweder der hatte eine verkrustete Nase oder der hat auch Nasenbluten bekommen währenddessen.
Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Warum sollte ich mich für, es gibt ja mittlerweile die untere Nase, ne, zum Testen und das ganz hinten am Gehirn.
Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Woher soll ich denn das?
Na, du bist Biologin für mich. Okay, okay. Auf jeden Fall wollte ich noch eine kleine Anekdote erzählen zum Nasenbluten.
Mhm.
War jetzt eine lange Herleitung, okay.
Ach, das war es noch gar nicht.
Nein! Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch. Ich glaube, da waren wir auch schon zusammen.
Das hast du mir auch schon erzählt, ja.
Und ja, das lief eigentlich sehr, sehr gut. Wir hatten uns sehr gut verstanden.
Ne?
Ja, es lief Blut. Nee, und plötzlich habe ich dann schon so, und sehe nur, dass es losläuft und er guckt mich an, weil, wie gesagt, da kommt nicht nur ein Tropf, also da kommt halt ein Schwall runter, so, und er guckt mich total schockiert an, so, du hast Nasenbluten? Und ich so, scheiße, und das war mir so unangenehm, da musste ich erstmal auf Toilette und brauchte nicht nur ein Tuch, sondern 50. Oh, das war so unangenehm.
Oh nein.
Und dann hat er gesagt, hast du sowas öfter? Ich so, nein, keine Ahnung, vielleicht kommt es auch von Stress oder so. Aber ich glaube nicht, dass es von Stress kommt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja auch einfach Leute, die haben relativ dünne Blutgefäße in der Nase und dann platzt da mal schnell
eine
eins.
Dünne Haut. Eine dünne Nasenhaut.
Eine dünne, ja, genau. Ja. Mhm, so könnte man es
okay.
bezeichnen.
Was hast du?
Also, Lisa, normal, weißt du ja, bin ich ja jemand, der geht schon sehr gerne shoppen.
Ja.
Das kann man ja momentan nicht machen. Und anfänglich von Corona, da habe ich vielleicht so einen kleinen Mini-Bestellrausch ab und an mal entwickelt.
Auch mit mir
aber
zusammen.
Aber ich habe ja jetzt seit letztem Jahr, hatte ich nichts bestellt, klamottentechnisch.
Seit letztem Jahr?
Ja, ich habe nichts bestellt.
Okay.
Und es ist für mich
schon eine
Du
meinst seit diesem Jahr?
Meine ich ja. Nee, ja. Na, zuletzt im letzten Jahr.
Ja, das ist aber seit dem Jahr hast du nichts bestellt.
Oh, okay.
Ist okay, Emmy. Wir verstehen
naja,
dich.
Also es sind jetzt schon 5 Monate.
Ja, exactly.
Genau, aber jetzt plötzlich, da kam Bedarf auf. Ich musste was bestellen.
Ja, eine Hose.
Genau. Und ich habe mich auch gefragt, wie kann es sein, dass ich nichts bestellt habe für 5 Monate und es mir quasi gar nicht aufgefallen ist. Habe ich gedacht, ja, na klar, wegen Corona. Weil ehrlich, ich weiß gar nicht, warum ich Sachen bestellen soll, weil man geht ja nirgendwo hin, nee, außer zur Arbeit. Ja. Und hey, da ziehe ich meine Arbeitsklamotten an. Also warum brauche ich ein neues Shirt? Sieht weder jemand noch... Kann ich es eigentlich ausführen?
Das Einzige, was ich mir mal wieder bestellen könnte, sind Jogginghosen, weil die nutze ich ja wirklich.
Ja, die werden auch bestimmt schon abgenutzt sein, aber alles andere, deswegen weiß ich gar nicht, dass andere Leute jetzt erzählen, sie hätten so einen Kaufrausch und sie bestellen und bestellen jeden Tag und ich wüsste jetzt nicht wofür. Wann führst du denn das mal aus?
Tja.
Ich meine, wie todtraurig ist das denn? Du kaufst dir neue Sachen.
Ein Partyoutfit.
Ja, oder auch ein, weiß ich nicht, neue Schuhe oder ein schönes Oberteil. Und das kannst du ja nicht anziehen. Also doch, aber es sieht halt keiner auch.
Ja, ja.
Ist doch blöd.
Es ist, also, ja.
Und da kommen wir direkt zur Überleitung.
Ach, das war's noch gar nicht.
Nee, jetzt kommen wir nämlich zum Aufreger der Woche von und mit Emmy. Und es ging ja gerade um Jeanshosen und jetzt geht's wieder um Jeanshosen. Ich musste mir eine bestellen. Warum? Weil meine über alles geliebte Jeanshose zwischen den Schenkeln aufreißt. Weil ich weiß nicht, wahrscheinlich meine fetten Schenkel, die machen immer bei jedem Schritt und aufgrund dessen reißen die da.
Aber ich glaube, da geht's nicht nur dir so.
Und ich frage mich, warum zur Hölle passiert ist und warum zur Hölle kann man da keine Abhilfe schaffen.
So.
Es kann nicht sein, die Jeanshose sieht top aus, fast wie neu, hat nirgendwo Mängel, außer zwischen der Schenkel.
Ja.
Das ist doch kacke. Und das hat mich wirklich traurig und sauer gemacht und zu allem Überfluss konnte ich sie nicht mal nachbestellen, weil die gibt's nicht mehr.
Ach so, und du hast da jetzt keine, ich dachte, jetzt hast du irgendeine innovative Start-up gefunden, die dir
Nee, es
so
gibt da keine innovative Idee. Wahrscheinlich ist das
Na, so ein
absichtlich gemacht.
Nee, so ein Aufbügler. Weißt du, wie damals bei den
ja,
Kindern?
Ja, oder dann muss man halt den Stoff dann ein bisschen dicker machen. Ich weiß es nicht. Und Dradis, geht's euch da auch so? Also jetzt will ich natürlich gezielt die weiblichen Leute
Soll
unter euch ansprechen.
Soll ich das auch
nochmal
notieren? Dass
ja.
wir das auch fragen.
Ja, da machen wir eine Umfrage zu.
Jeans.
Mich würde interessieren, ob wirklich viele Frauen oder weibliche Menschen das Problem haben oder ob ich da zur
Nein.
Minderheit zähle.
Genau, immer zwischen den Schenkeln ist ein
Jetzt
Wunderpunkt.
Jetzt verstehe ich. Deswegen war diese Thigh-Gap damals so toll. Das wollten doch alle Leute haben, weißt du, diese Lücke zwischen den Schenkeln.
Ja.
Nicht, weil das schlank aussieht. Nee, weil deren Hosen nicht kaputt
Emmy,
gehen.
Emmy, komm mal ein bisschen runter jetzt. Dein Aufreger immer.
Ich habe mich jetzt darüber nicht mehr aufgeregt, das war jetzt
Ach so.
Humoristisch.
Ach so.
Hä? Hast du nicht gelacht?
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Schätz doch mal. Ich habe eine Studie mitgebracht für dich, meine Kleine.
Da freue ich mich.
Und zwar von Elite-Partner aus dem Jahre 2019. Da muss ich aber korrigieren, der Erhebungszeitraum war Oktober, November 2018. Mhm. 18. Es wurden über 9000 Leute befragt in einem Alter von 18 bis 69 Jahre.
Mhm.
Und da habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht.
Gern.
Wie viele Beziehungen haben Frauen und Männer im Durchschnitt?
Brauchst du jetzt zwei Zahlen?
Nee, eine.
Achso, insgesamt. Mhm. In ihrem Leben?
Ja, du kannst auch mit Kommastellen arbeiten.
Ich würde sagen 5,2.
Nein, 3,4.
So wenig?
Jo.
Okay, cool.
Wie viele haben denn eine einzige Beziehung?
Prozentual?
Ja.
37%.
Nee, 16.
16% nur. Oh.
Und von 60 bis 69 Jahre waren es 22%, auch nicht so viel höher. Ich hätte in dem Alter schon höher gedacht.
Ich auch, ist irgendwie komisch.
Ich habe kaum positive Vorbilder für langfristige, glückliche Beziehungen in meinem Umfeld. Da brauche ich zwei Kennziffern. Einmal Singles und einmal Liierte.
Ja, ich glaube, bei den Singles sind es 41%.
Soll ich schon auflösen?
Ja.
30.
Oh. Und bei den Vergebenen wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, ne? 22%.
23, nicht schlecht.
Hm.
Dann möchte ich von dir wissen, wie viel Prozent haben Folgendes gesagt. Die Verliebtheit hat sich erst mit der Zeit entwickelt.
Ich glaube tatsächlich, es waren gar nicht so wenige.
Oder gar nicht so
viele. Aber ich
könnte
mich auch schon wieder täuschen. Das ist eine schwierige Studie, Lisa, was du da mitgebracht hast.
Ich fand die super.
Nee, ich lieg voll daneben die ganze Zeit.
Ist doch nicht schlimm.
Ich gehe mit 27%.
Nee.
Mehr?
Nee. Viel mehr. Über
also
die Hälfte,
doch.
61.
Was?
Ja.
Ich bin jetzt ein bisschen schockiert.
61% sagen, die Verliebtheit hat sich erst mit der Zeit entwickelt.
Nee. Ja, das geht nicht für mich. Deswegen habe ich das auch so niedrig eingeschätzt.
Und dann meine letzte Aussage, wenn die Faszination für meinen Partner, sie haben hier nicht gegendert, hier würde ich gerne nochmal Partnerin, nachlässt, zweifle ich an der Liebe.
Wenn die Faszination nachlässt. Was soll ich sagen? 41%, keine Ahnung.
19.
Ja.
War heute nicht so dein Tag.
Aber ich finde auch die Zahlen sind völlig gegensätzlich. Ich finde das Quatsch.
Okay.
Gefällt mir nicht.
Also, liebe Drahtis, unser Thema ist heute Always Love. Liebe für immer. Was habe ich heute eigentlich mit meinem Akzent?
Ich weiß es nicht. Fühlst du dich cool damit?
Nee. Auf jeden Fall würde ich gerne die Ausgangssituation kurz beschreiben.
Gern, Lisa.
Emmy und ich sind auf das Thema gekommen, weil wir ja noch relativ jung sind mit 23 und 24 Jahren. Du bist 23, ne? 23 und 24 Jahren. Und uns natürlich schon häufiger gesagt wurde, dass wir natürlich ein super Paar sind, super toll zusammenpassen. Und ne?
Ich meine, das weiß jeder.
Das sieht man ja auch. Aber viele und einige Rückmeldungen haben wir schon bekommen. Jetzt wäre das so eine Ausschreibung und wir haben eine Rückmeldung bekommen. Nee, aber zum Beispiel meine Mama oder Freunde und so, die haben schon gesagt, ey Mädels, bleibt ein bisschen auf dem Teppich, weil ihr seid noch sehr jung. Und wir hatten letztens auf Balkonien wieder ein sehr tolles Gespräch und haben gedacht, das müssen wir irgendwie im Podcast aufnehmen, weil anhand von was findet man denn die ewige Liebe? Woran macht man das fest? Ist es der Richtige, die Richtige oder nicht?
Woher weiß man das? Und gibt es da irgendwie auch ein Alter, in dem man die finden sollte, in dem man sie am besten findet? Gibt es ein... Kann man zu jung sein für die große Liebe?
Genau.
Zu alt?
Und deswegen fange ich mit einer ganz sachten Frage an. Ist das, was wir haben für immer, Emmy?
Eine ganz sachte Frage. Mensch, da bist du ja richtig geschmeidig an das Thema gegangen.
Ja, klar.
Nee, das ist total haut drauf.
Ich weiß, das war ironisch.
Und da muss ich ein ganz klares, das weiß ich
Jein.
Nicht sagen. Ich
Jein.
Weiß es nicht. Ich glaube auch, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, ob man das jetzt wirklich sagt. Ich glaube, es reicht, dass ich weiß, dass ich mir mit dir eine Zukunft vorstellen kann und dass ich weiß, dass wir alt werden können gemeinsam.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch schon alles, was man wissen muss. Und natürlich würde ich auch sagen, ja, das könnte Liebe für immer sein. Es kann aber auch durch irgendwelche Gründe dazu kommen, dass es das nicht ist. Aber ich kann es mir vorstellen und ich weiß, dass wir das auch machen könnten.
Ja.
So ein Ding für immer, ne?
Ja, mir geht's da ähnlich und ich würde auch immer von dem derzeitigen Punkt ausgehen. Also,
genau.
Dass ich sage, derzeitig kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen, so. Denke da natürlich nicht in diesen für immer großen Kapitel, sondern eher in kleinen Kapiteln und sage, ich kann mir vorstellen, dass wir heiraten. Ich kann mir vorstellen, dass wir zusammen ein Haus kaufen. Ich kann mir vorstellen, so, also in kleinen Schritten sozusagen. Mhm. Und das ist dann sozusagen mein für immer. Aber ich glaube, was du auch meintest, dieses verkrampft jetzt sagen, das ist es für immer und nachher die Enttäuschung doch zu haben, dass es nicht geklappt hat, ist, glaube ich, größer.
Ja, ich glaube, es klingt relativ pragmatisch, aber ich finde, die Voraussetzungen für ein für immer müssen gegeben sein und dann kann man davon auch ausgehen und dann kann man nämlich auch genauso wie du eben meintest, dann kann man eine gute Beziehung führen und gemeinsam Entscheidungen treffen, die die Zukunft beeinflussen oder bestimmen.
Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt, also es kursiert ja immer noch so rum, wie finde ich denn den richtigen, wie erkenne ich das, ab wann kann ich denn sagen, das ist die Liebe meines Lebens oder das hält ewig. Meinst du, man kann anhand von Parametern, die man irgendwie definiert, wie so eine Checkliste, das danach langhangeln, oder findest du, es ist eher was sehr Emotionales, wo niemand sagen kann, ja, das ist eine ewige Liebe oder nicht?
Ich glaube schon, dass über die Liebe hinaus auch einige Parameter dafür entscheidend sind, ja. Ich glaube aber, diese Parameter verändern sich je nach Beziehungsstadium. Mhm. Also ich glaube, zu Beginn einer Beziehung sind es natürlich Äußerlichkeiten und so grobe Charakterzüge, anhand dessen du entscheidest, ob die Person zu dir passt oder nicht. Und dann auch, könnte sie für immer passen. Und ich glaube, wenn man dann so eine gewisse Zeit lang zusammen war oder ist, dann, glaube ich, sind eher Interessen von Bedeutung. Habe ich ähnliche Hobbys? Mache ich gemeinsame Dinge mit meinem Partner, meiner Partnerin gerne? Und habe ich auch gemeinsame Wertevorstellungen? Also wollen wir mal gemeinsam ein Haus haben? Wollen wir in ein anderes Land ziehen? Wollen wir Kinder haben? Haustiere? Wie stellt man sich das gemeinsame Zusammenleben vor? Möchte man überhaupt zusammenziehen? Ja, das ist ja auch eine Frage. Mhm. Und ich glaube, da ist auch wieder dann entscheidend. Und dann hat man quasi schon so zwei Bereiche, die stimmen müssen, um sagen zu können, das ist das für immer. Und ich glaube, dann kommt man an einen schwierigen Punkt. Weil ich glaube, ab da ungefähr, dann hört die Verliebtheitsphase auf. Mm. Und was braucht man dann, Lisa? Was muss dann passieren?
Dann braucht man Liebe?
Dann muss es in eine richtige, tiefgründige Liebe übergehen. Man muss quasi den Sprung schaffen.
Ja.
Von Verliebtheit zu, nee, ich liebe dich wirklich. Und ich glaube, da kann man manchmal gar nicht so viel machen.
Mm.
Da könnte man sich schon fast so ein bisschen auf die Chemie verlassen. Passt die oder passt die nicht? Kann man sich riechen, kann man sich nicht riechen? Und ich glaube, danach knüpft dann so eine Phase an von Kompromissbereitschaft.
Ja.
Weil jetzt, wo ich jemanden liebe, meine rosarote Brille fällt, ich weiß, okay, Charaktereigenschaften stimmen, Wertevorstellungen auch, Interessen mehr oder minder passt auch zusammen. Jetzt kommt es darauf an, wie viel gebe ich für den anderen wirklich?
Mhm.
Wie viel bin ich bereit zu geben und wie viel muss ich oder möchte ich auch nehmen?
Mhm.
Also man muss ja auch gucken, wie sieht so ein Kompromiss aus? Ein Kompromiss kann ja nicht sein, die eine Person sagt, also ich würde es für dich machen und die andere sagt, ja, toll, dass wir das machen, aber ich will dafür nichts geben. Das ist ja auch so, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Kannst du mir noch folgen?
Ja, es war natürlich jetzt sehr geballt und sehr viel, aber ja, weil ich bin das gar nicht jetzt so theoretisch, du hast es ja so ein bisschen aufgegliedert in die verschiedenen Abschnitte, finde ich auch voll. Ich habe das halt nur so an ein paar Parametern irgendwie festgemacht.
Ja, die letzte Phase würde ich gerne vorstellen und dann können wir auch gucken,
in den Austausch endlich mal gehen.
In den Austausch gehen, dann können wir auch gucken, wo deine Stichpunkte oder Punkte vielleicht auch in diese Phasen mit hineinspielen. Mhm. Weil ich würde nämlich sagen, jetzt kommt man dann nach der Kompromissbereitschaft und wenn man geklärt hat, wie weit kommt man einander entgegen, dann kommt man in die wirklich entscheidende Phase. Und ich glaube, in der muss man einfach ein wahnsinniges Interesse für den anderen mitbringen.
Ja.
Und ich glaube nämlich, dass da sich zeigt, wie man mit so klitzekleinen Feinheiten des Partners zurechtkommt und ob man dem da entgegenkommt und ob man da auch zusammenpasst. Also es können dann so kleine Mini-Feinheiten sein, wie vielleicht, wann steht die andere Person auf? Stehe ich um 6 auf und die andere Person ist ein Langschläfer? Das könnte auf Dauer eine Problematik darstellen.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn man in diese letzte Phase gekommen ist, dann stehen die Chancen schon ziemlich, ziemlich hoch, dass es die Liebe für immer ist, würde ich jetzt so behaupten.
Und wo sind wir?
Na, ich würde behaupten, wir sind in der letzten Phase.
Ja, ne?
Ja, würde ich schon
mich
so sagen.
Jetzt auch wieder gesehen.
Ich glaube, wir haben genügend Kompromisse haben wir gehabt oder sind die eingegangen, um sagen zu können, wir sind kompromissbereit.
Ja.
Ja, ich würde auch sagen, die letzte Phase, die tritt ja bestimmt so nach 3-4 Jahren ein. Jetzt so, ich natürlich, Emily, Beziehungsexperte. Aber jetzt, Lisa, können wir endlich in den Austausch gehen, jetzt wo ich mal mein Modell vorgestellt habe.
Das ist aber schön.
Es war leider nicht anders möglich, aber ich fand das, ich wollte das mal mitteilen.
Ja, finde ich auch sehr gut. Ich muss es mir gerade nur innerlich so ein bisschen veranschaulichen, aber es ergibt natürlich Sinn, diese Etappen durchzugehen.
Mhm.
Also pauschal, finde ich, gibt es da auch kein Rezept oder so. Ich finde diese Phasen ganz gut zur Orientierung. finde aber, man, ja, es gibt da kein Rezept. Du kannst auch nicht sagen, mach erst das und das in der Reihenfolge, dann ist es die ewige Liebe. Das glaube ich nicht. Also ich habe aufgeschrieben, dass ob es der Richtige oder die Richtige ist, wie das Leben wäre ohne den. Also wenn man jetzt einen Cut machen würde und würde sagen, also wir beide trennen uns jetzt, wie würde mein Leben dann ausschauen? Aber realistisch. Also natürlich würde ich erstmal Liebeskummer und so haben, aber was hängt da noch mit dran? Mhm. Auch emotional natürlich gesehen. Den nächsten Aspekt, da würde ich gerne meine Mama mit ins Spiel bringen, die nämlich gesagt hat, dass sie mit Papa damals in der DDR in so einer ganz kleinen Hütte gelebt hat, auch noch mit meinem Bruder. Und da hat sie gesagt, wenn du jemanden findest, mit dem du irgendwie auf, was waren das, keine Ahnung, 20 Quadratmeter, 19 Quadratmeter lebst und das so aushält, solche Umstände, also so Extremsituationen habe ich das mal gefasst, wenn du das mit dem Partner überstehst und da sogar denkst so, boah, krass, dass ich das mit der so managen kann. Ich glaube, da müssen wir den Dratis auch eine kleine Anekdote aus Madrid erzählen.
Die ist ja für dich so bezeichnend für
für das, was meine Mama da gesagt hat. Weil Emmy und ich sind nach Madrid geflogen zu einem Freund. Was ist
mit
heute los?
Mit einem Freund.
Mit einem Freund. Stimmt, mit einem Freund.
Mit einem Pappenheimer zu einem Pappenheimer.
Und dieser Pappenheimer war am besagten Abend nicht da und wir waren den ganzen Tag alleine unterwegs. Vervollständige gerne. Ich bin ja bei sowas immer ein bisschen
genau,
schlechter.
Genau, also haben so ein bisschen Madrid erkundet. Wir waren so ein bisschen in dem queeren Viertel dort und haben alles angeschaut und dann irgendwann hatten wir Hunger.
Ja.
Und was wir nicht wussten, es ist wahnsinnig schwierig, auf einen Abend einen Tisch zu finden in einem Restaurant, was einem gefällt.
Ja.
Und ich glaube, wir sind bestimmt ungelogen 2 bis 3 Stunden umhergelaufen in ganz Madrid, hatten 10 Kilometer auf dem Tacho und haben nirgends einen Platz gefunden in einem Lokal, was uns angesprochen hat, was wir bezahlen wollten und konnten und was irgendwie, ja, es hat nicht funktioniert.
Ja.
Also sind wir natürlich dann völlig entkräftigt zurück in die Wohnung gelaufen von dem besagten Pappenheimer, der immer noch nicht da war. Und was ist denn dann passiert, Lizzie?
Ja, wir saßen dann auf dem Bett und der Flieger kam, oder der Flieger sollte abfliegen, so rum, um 4 Uhr nachts.
Ich glaube 4 in der Früh war das, ne?
Also warum wir das gemacht haben, wir wissen es nicht.
Nein.
Wir waren jung und naiv.
Ich glaube, wir hatten am nächsten Tag Termine und wollten
war
ganz
günstiger.
Früh zurück. Ja, ja, auch.
So, und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Naja, am besten wäre ja durchmachen, weil sonst sind wir Matsche.
Und so. Wir mussten ja auch, ich glaube, 2 Stunden früher schon am Flughafen sein.
Ja, so.
Genau.
Und dann haben wir gesagt, okay, dann bestellen wir jetzt hier was. Und was kam an, Emmy?
Ja, ich glaube, wir hatten Pizza bestellt und dazu noch so ein bisschen Fingerfood, ne? Naja, die Pizza, die war sehr unappetitlich, die war total fettig, einfach nicht lecker. Und dann das Fingerfood war gefroren.
Ja.
Es war gefroren. Ich sag so, wie es ist. Es war gefroren. Wir haben davon nicht viel gegessen. Uns war danach eher übel und schlecht. Wir hatten aber immer noch Hunger zur gleichen Zeit. Wir saßen also in diesen 10 Quadratmetern in einer uns völlig fremden Wohnung, in einem fremden Zimmer, auf einer Luftmatratze. Mhm. Und wir waren auch tatsächlich schon wahnsinnig müde.
Ja, und es war alles beschissen, Dratis. Es war eine Vollkatastrophe. Aber trotzdem haben wir rumgegackert, weil es einfach so absurd war. Was
ich glaube, wir haben sogar noch Spiele gespielt irgendwie. Ich glaube, am Handy, irgendeine App hatten wir gedownloadet.
So, und anhand dessen war das natürlich total, dass wir beide danach auch gesagt haben, wie krass ist das? Mit welcher anderen Person würden wir sowas jetzt hier überstehen?
Ja, und es mag jetzt vielleicht für die Dratis gar nicht so prägnant klingen, aber danach habe ich gedacht, also alleine wäre ich, glaube ich, ausgeflippt, mich gar nicht mehr halten können. Ich glaube, alleine hätte ich angefangen rumzuschreien, rumzutrampeln, zu weinen. Ich glaube, es wäre alles ziemlich aussichtslos gewesen. Und so war der Abend trotzdem irgendwie schlimm, aber es war auch ein Erlebnis, ein lustiges Erlebnis sogar am Ende.
Ja, voll. Und ich finde halt auch Corona würde ich auch in so einer Extremsituation zählen, wenn man nur seine eigenen 4 Wände hat, also in einer gemeinsamen Wohnung. Und nichts hat auf, die Stimmung ist total beschissen, in der gesamten Gesellschaft hat man das Gefühl, alles steht gerade irgendwie still, dann ist es schon krass, dass man jemanden hat, mit dem man zu Hause trotzdem nicht das Gefühl hat, dass die Welt gerade untergeht, obwohl sie vielleicht kurzzeitig untergeht.
Ja, sondern man denkt eher manchmal, man hätte gemeinsam Urlaub gerade, weil alles dann so Balsam für die Seele ist, egal wie schlimm alles draußen ist.
Ja.
Ich finde, man hat dann manchmal so einen Actionfilm vor Augen, wie man mit seinem Partner, seiner Partnerin Hand in Hand auf so einem Trümmerhaufen steht, da hinten im Hintergrund brennt alles, alles wird abgefackelt, vielleicht noch zerbombt und man denkt sich so, nö. Wenn ich die Hand halte, ist alles okay.
Ja, wir gegen den Rest der Welt, ganz ehrlich.
Ja, jetzt mal sehr plakativ ausgedrückt, nicht wahr?
Nee, und da finde ich nämlich, da gehört noch der Aspekt mit dem Team. Also wenn man merkt, man funktioniert als Team gut, also auch in brenzlichen Situationen, dass hier nicht mehr Heititai, und das passt ja auch zu deinen Phasen, dass man irgendwann von dieser Verliebtheit auch in Situationen kommt, wo man handeln muss, wo man funktionieren muss, wo man sich verlassen muss, mhm, und wo man Vertrauen hat, das weiß ich nicht, wenn man seinen Alltag strukturiert und sagt, okay, kannst du mich da abholen, da müssen wir irgendwie das Auto hinbringen, da müssen wir uns um die Bank oder so kümmern, das sind ja irgendwann Sachen, was nichts mehr mit Verknalltheit und schöne, wir machen uns ein schönes Date und gehen zu einer Bank, sondern da muss man halt funktionieren und als Team fungieren. Und last but not least, also ganz klar Vertrauen und tiefe Verbundenheit.
Mhm.
Weil, also es muss so eine Verbundenheit sein, dass man auch an einem Punkt ist, wo man sagt, da kann keiner zwischenkommen. Also aus meiner Sicht. Also wer soll dieses Band einfach mit einer Schere zerschneiden können?
Ja.
Ich wüsste erstmal jetzt derzeit nicht, wer das machen soll.
Also mir würde niemand einfallen. Ja. Ich wüsste auch gar nicht, wie das gehen soll. Also man muss sich überlegen, eine Person müsste einen ja dann in 30 Minuten überzeugen, besser zu sein, als der Partner es in 4 Jahren für dich war.
Mhm.
Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit für mich persönlich jetzt aus meiner Betrachtung heraus. Und was ich noch gerne hinzufügen wollen würde, ist, dass du natürlich, dass dich die andere Person so sein lässt, wie du bist und dir auch immer eine Unterstützung entgegenbringt. Und dann vielleicht sogar so ein blindes Vertrauen im Sinne von, okay, ich finde es vielleicht gar nicht gut, was die Person gerade macht,
mhm,
aber trotzdem will ich hinter ihr stehen und vielleicht ziehe ich sogar mit, einfach aus Liebe heraus und Unterstützung. Ich glaube, da sollte auch Vertrauen und manchmal sogar ein Funken blindes Vertrauen.
Mhm.
Einfach loszugehen und mitzumachen, ohne zu wissen, was auf einen zukommen kann.
Ja, und Emmy, hast du schon mal von der 37%-Regel gehört?
37%? Nee, ist mir jetzt nicht bekannt.
Weil natürlich hat mich das ein bisschen gewurmt und ich wollte wissen, gibt es nicht irgendwelche Mathematiker, die durch Algorithmen irgendwie mal geguckt haben? Also es geht da um Entscheidungen, aber halt auch, wie finde ich denn heraus, ob das wirklich der Richtige ist, auf mathematischer Ebene. Und da dachte ich, das könnte dich als kleiner Zahlenfuchs doch interessieren.
Super
denn
gern.
Forscher haben auf Basis mathematischer Formeln einen Algorithmus entwickelt, der uns Entscheidungen erleichtern soll.
Mhm.
Und diese 37%-Regel besagt ja schon, der Name ist, wenn du 37% der Option überprüft hast, dass du dann zuschlagen solltest und das ist die richtige Entscheidung.
Aha.
Jetzt ist natürlich die Sache, soll ich einen Flug buchen, ja oder nein, ist was anderes als, ist das jetzt der Partner fürs Leben, ja oder nein.
Mhm.
Weil natürlich musst du ja da Parameter haben, an denen du sagen kannst, alles klar, hier sind 37% erreicht.
Mhm, aber theoretisch gibt es ja Parameter.
Genau, und man könnte sich anhand dessen 37%, das ist ein bisschen mehr als ein Drittel,
ja,
ist das richtig?
Mhm.
Und da könnte man ja schon sagen, okay, also ein Drittel hat derjenige auf jeden Fall bei mir schon mal Übereinstimmungen. Was du nämlich meintest,
das würde ich ausreichen, ein Drittel Übereinstimmung, Pi mal Daumen natürlich nur.
Laut dieser Studie schon.
Mhm.
Also für mich wäre es ein bisschen zu wenig.
Na, ich glaube, eine Problematik des Systems ist, dass man gerade bei einem Partner ja auch Parameter hat, die gewichtet sind.
Richtig.
Also ich meine, schön, dass ich den Parameter, hat das gleiche Hobby, wie ich abhaken kann. Und dann kommt Parameter, liebe ich die Person, dann muss ich wegkreuzen. Also mir kann doch keiner erzählen, dass 1% gleiches Hobby ausmacht, genauso wie 1% ich liebe die Person.
Ja.
Also das ist ja ein himmelweiter Unterschied, ne? Mhm. Aber an und für sich finde ich es eigentlich eine ganz gute Sache. Finde ich interessant.
Ja, und Drahtis, nimmt das mal mit raus, weil das war echt ganz spannend. Also wenn ihr jetzt wirklich so banale Entscheidungen habt, überprüft 37% der Optionen. Nee, überprüft alle Optionen und 37%, die übereinstimmen und überprüft worden sind und passen, dann nehmen.
Zuschlagen.
T-Shirt ist schön, okay, passt, sitzt, ist günstig, nehmen.
Über ein Drittel, bam, ja. Zuschlagen.
Hast du denn schon mal von diesem Spruch gehört, dass, und es war alles perfekt und es hätte ewig reichen können, aber es war der falsche Zeitpunkt?
Ja, habe ich schon mal gehört, na, häufiger tatsächlich,
glaube
ich.
Ja, also das hört man ja. Wie denkst du dazu? Was denkst du dazu?
Also ich glaube, dass das in besonderen Situationen schon zutreffen kann.
Mhm.
Also ich glaube, du hast einfach manchmal Umstände in deinem Leben, die dich irgendwie ereilen oder die dir zustoßen oder die passieren, in denen du einfach keine Kapazitäten hast für einen Partner.
Mhm.
Und natürlich, Liebe ist ja immer ein Geben und Nehmen und mal gibt einer mehr, als er nimmt auch vielleicht.
Mhm.
Aber wenn ich schon vorher weiß, okay, wahrscheinlich werde ich jetzt 2-3 Jahre lang nur nehmen können, weil ich selber von diesem Schicksalsschlag so getroffen bin, dann wäre es doch, es wäre total unfair von mir, das dann dem anderen Partner zuzumuten oder meiner Partnerin.
Ja, und wie du auch immer schön sagst, Liebe
ist manchmal nicht genug.
Ja.
Ja.
Und
aber findest du auch, dass es zutrifft? Dass es manchmal wirklich der falsche Zeitpunkt ist? Oder meinst du, das kann es auch, Liebe kann es auch überdauern?
Ich glaube schon. Also wenn ich das jetzt irgendwie mal übertrage auf, weiß ich nicht, jemand, der Karriere machen will und da gerade voll durchstartet und hat jemanden kennengelernt und weiß ich nicht, die waren vielleicht auch jetzt, vielleicht auch ein paar Jahre zusammen und ja, vielleicht wie bei uns, weil ich gerade versuche, den Draht dieses näher zu bringen. Wenn ich jetzt beruflich noch mehr durchstarten würde und jetzt irgendwie sage, okay, Emmy, ich möchte woanders hinziehen, weil ich da mehr Business machen kann. Ich bin dann aber auch 2-3 Mal die Woche nur on Tour, also irgendwie mit wegfliegen und so. Dann ist es ja plötzlich ein ganz anderer Lifestyle. Und dann glaube ich schon, dass das einfach gerade ein Kackzeitpunkt ist für unsere Liebe.
Ja. Ja, auch das ist ein sehr einfaches Beispiel dafür. Natürlich, ich müsste das mitmachen wollen, aber die Überlegung ist auch, ob du mir das überhaupt antun möchtest, dass
Richtig.
Du quasi unsere Beziehung, so wie dass du unsere Beziehung, so wie sie jetzt ist, ja völlig veränderst und aus den Angeln hebst. Das ist ja.
Ja, ja. Wie siehst du das denn, wenn andere so zu uns sagen, oh, ihr passt so mega zusammen und bei euch weiß ich eh, das hält ewig und klar, ihr heiratet und bam, bam, bam. Glaubst du, das kann Pärchen sehr stark beeinflussen, dass vielleicht es hier und da doch nicht so für ewig klappen würde, aber weil so viel Feedback von außen kommt, dass man sich dann teilweise in eine Schublade drängen lässt und denkt, ja, wir sind einfach perfekt und ja, wir sind dann füreinander bestimmt?
Glaube ich schon, ja. Aber es kommt halt darauf an, bist du eine leicht beeinflussbare Person oder nicht, aber ich glaube, das kann sich jeder irgendwie so ein bisschen zuschreiben, wenn man von außen häufiger Feedback bekommt im Sinne von, ihr habt eine tolle Beziehung, dann natürlich verinnerlicht man das auch, weil man selber geht zwar davon aus, die Beziehung läuft gut, es ist gesund und es macht Spaß und es ist leicht, nicht zu anstrengend, also scheint sie gut zu sein, aber von außen Feedback zu bekommen, ist ja auch nochmal so ein Ding, wo du denkst, Bestätigung, toll. Weil,
bestärkt, ja.
Ja, auch ich meine, gerade wenn das deine Mutter, dein Vater, deine Geschwister oder auch ein sehr, sehr enger Freund sagt, natürlich bist du dann so, die Person kennt mich wahnsinnig gut und wenn sie meint, meine Partnerin, mein Partner passt gut zu mir und wir matchen, harmonieren, natürlich ist da auch was dran. Also ich denke schon, dass das einen bestärkt. Ich glaube eben, die Frage ist, bleibst du zusammen, obwohl es nicht mehr gut ist?
So, Emmy, ich weiß, dass du noch was für mich vorbereitet hast und die Zeit rennt ein bisschen. Also, starte.
Also, liebe Dradis, liebes Lieschen, ich habe für euch und auch für dich eine Checkliste vorbereitet. Anhand dieser Parameter oder anhand dieser Punkte kannst du super einfach zu Hause beim Zuhören abstecken, ob du den Partner fürs Leben gefunden hast.
Wo
oder
hast
die
du
Partnerin
die denn gefunden?
In meinem Kopf.
Hä?
Ja, ich habe die selbst selber erstellt. Ich habe die heute hier.
Ich dachte,
hier
das wäre
spontan
jetzt so ein Bravo-Test.
Nee. Nein, ich habe eine eigene Checkliste gemacht.
Okay, und so. Ist das jetzt witzig oder nicht so?
Ja, so mal so. Also, der erste Punkt ist, zuerst einmal musst du daran glauben, dass das die große Liebe ist und die für immer hält. Ich meine, das klingt jetzt sehr banal, aber wenn du daran nicht glaubst, dann kann es ja auch nie so eintreten, oder?
Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter?
Nee.
Okay.
Fandst du den ersten Punkt gut?
Ja, man muss dran glauben.
Glaube daran, dass das die Liebe für immer ist.
Ja.
Mhm. Zweiter Punkt. Man muss aktiv werden, denn es erfordert eine aktive Teilnahme an der Beziehung, eine Beziehung aufrechtzuerhalten.
Emmy, ich raste aus. Warum machen wir nicht so einen Beziehungsblog?
Das bedeutet so viel wie, du musst jeden Morgen aufstehen und dich für die Person entscheiden.
Ja.
Ja. Ja. Jeden Morgen sagst du, geil, neben der will ich heute wieder einschlafen, neben ihm will ich heute wieder einschlafen und morgen direkt auch aufwachen.
Ja.
Jeden Tag aufs Neue entscheiden. Von größter Bedeutung, Lisa, ist auch der nächste Punkt, weil man muss Best Buddies sein.
Ja.
Man sollte voneinander kotzen können. Man sollte aber auch sowohl in Krankheitsfällen Man sollte sowohl in Krankheitsfällen als auch in Fällen von Missstimmung mit Eiscreme und dem Lieblingsfilm bereitstehen. Ja, da muss man einfach bereit sein. Das heißt, man muss ja immer beieinander sein. Versteht man, ne? Und wenn das der Fall ist, liebe Dradies, dann habt ihr da gute Karten. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Bist du noch dabei?
Ich bin fix und
fertig. Hast du schon Häkchen gemacht?
Ja, überall.
Mhm. Zu so einer richtig guten, funktionierenden Beziehung, die für immer hält natürlich. Da gehört ja ganz klar Interesse, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Und da sollten einen auch manchmal die Fussel auf der Bluse des anderen, sollten einen interessieren. Ja, und manchmal sollte man auch merken, dass da eine neue Falte auf der Stirn ist, weil dann merkt man, man betrachtet den anderen und nimmt den anderen wahr. Und jetzt kommen wir zum guten Schluss. Könnt ihr euch zusammenfinden und eine knallharte Verhandlung über Sachlagen eurer Beziehung führen? Ja? Dann gratuliere ich. Diese Beziehung, die wird mit 97,7% ein Leben lang halten, wenn ihr es nicht verkackt.
Und warum nur 97%? Das ist aber keine gute Checkliste.
Ja, ich muss mich selber als Rausgeber auch schützen, sage ich ganz ehrlich. Es kann ja sein, dass jemand mich nachher anschwärzt. Du hast gesagt 99,9%.
So.
Nee, mach ich nicht mit.
Okay.
Außerdem bin ich im Jahr 97 geboren, deswegen finde ich 97,7 finde ich toll. Das klingt doch schön.
Du machst mich fertig.
Hat dir nicht gefallen?
Ja, fand ich sehr witzig. Nee, fand ich wirklich witzig.
Ja, aber das ist ja auch...
Und ungehaltvoll.
So. Möchte ich nämlich meinen.
Okay, Emmy, langsam sollten wir enden.
Wir sollten zum Ende kommen.
Ich würde sagen, all in all. Mein Mund war ganz
jetzt
komisch.
Jetzt hast du es aber gefühlt. Dann beginne doch direkt, bitte.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nach Liebeszitaten gesucht, aber das war alles Dreck. Das war wirklich, lass sie los, dann kommt sie wieder, dann gehört sie dir. Ich würde sagen, hört auf euer Bauch, Herz und Kopfgefühl.
Oh, nee. Ist das schlecht.
Warum schlecht? Dradies, ich glaube, die ewige Liebe gibt's und steckt für euch selber ab. Passt er oder passt er sie nicht? So. Mic drop. Support is come
also
out.
Ich habe mir im Gegenteil zu dir trotzdem ein Zitat rausgesucht.
Das ist schön.
Ich weiß, es ist sehr gängig, aber ich fand, es passte sehr gut.
Okay.
Also, es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden. Geliebt um seiner selbst willen oder vielmehr trotz seiner selbst.
Oh.
Und ich finde, das passt ganz gut, weil in der letzten Phase einer Beziehung oder in der von mir zuletzt vorgestellten Phase, da kommt es nämlich darauf an, jemanden zu lieben, obwohl man weiß, er ist nicht perfekt.
Mhm.
Oder gerade deswegen.
Ja.
Und damit würde ich sagen, da enden wir jetzt.
Nächste Woche.
Bye, bye.
allerwärmsten.